Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Astrid Travol am Mikrofon. Schönen guten Abend. Warum läuft jemand jeden Tag einen Marathon und das über einen Monat lang? Wie kann innerhalb von 30 Sekunden ein Judo-Sieg noch aus der Hand gegeben werden? Und warum mischt sich die spanische Regierung in den nationalen Fußball ein? Das sind nur einige der Fragen, die wir in unseren Berichten und Interviews heute beantworten. Seien Sie gespannt. Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga macht nicht immer Spaß. Und genau da in dieser ersten Liga schafft Union Berlin nicht einen einzigen Treffer, obwohl die Chancen durchaus da waren. Und so endet das Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Union torlos, weiß Sarah Schwedmann.
Ein Punkt, der beiden Teams im Abstiegskampf nur bedingt weiterhilft. Der Ex-Unioner Marvin Friedrich hätte mit dem Schlusspfiff noch das 1:0 für Gladbach köpfen können. Torwart Rönno rettete auf der Linie am Ende eines Spiels, das in der ersten Halbzeit sehr zerfahren war und in der zweiten Hälfte vor 50.000 Zuschauern von den Gästen aus Berlin bestimmt wurde. Doch Unionstürmer Kevin Volland traf nur Latte und Außennetz. Mönchengladbach geht als 13. mit 32 Punkten in die letzten drei Spiele. Zwei Punkte dahinter ist Union Berlin 14.
Und in der aktuellen Partie zwischen Mainz und Köln führt Mainz 1:0, weil in der 29. Minute Barrero für den FSV getroffen hat. Inzwischen könnte es unentschieden stehen, denn Luca Waldschmidt hatte den Ausgleich in der 48. Minute auf dem Fuß. Allerdings hat er nicht getroffen, diesen Elfmeterschuss, sondern hat ihn am rechten Pfosten vorbeigesetzt. In der zweiten Liga trennen sich Magdeburg und Osnabrück 1:1 unentschieden. Nürnberg setzt seinen Negativlauf fort und verliert 0:1 gegen Karlsruhe. Und in Wiesbaden gibt nach Führung die Partie gegen Greuther Fürth noch aus der Hand und verliert 3:5. Ende letzter Woche hat die spanische Regierung den krisengeschüttelten spanischen Fußballverband unter ihre Aufsicht gestellt. Der Nationale Sportrat hat eine Kommission eingerichtet, die den Verband über die nächsten Monate leiten soll. So wolle man den Ruf und das gute Image des spanischen Fußballs wiederherstellen. Nach der Kuss-Affäre bei der WM-Siegerehrung der Frauen und Korruptionsvorwürfen. Aber sowohl die Statuten der UEFA als auch der FIFA verbieten eine solche Einmischung staatlicher Organe. Eine solche politische Einmischung kann eine Suspendierung des jeweiligen Fußballverbands zur Folge haben. Droht also auch Spanien ein Ausschluss von internationalen Wettbewerben? Julia Macher fasst die Debatte zusammen.
Meine Güte, das fehlt gerade noch, stimmt der Moderator eines der meistgehörten spanischen Sportprogramme. Der mögliche Ausschluss Spaniens von der Fußball-EM in 2 Monaten und anderen Wettbewerben, ein kaum vorstellbares Fiasko. Das wäre eine Atombombe. In einer gemeinsamen Erklärung haben der Weltverband FIFA und der Europäische Kontinentalverband UEFA angekündigt, genau zu überprüfen, ob die jetzt eingesetzte Kommission die Unabhängigkeit des Verbands gefährde. Laut der spanischen Sportzeitung AS sind die Sorgen der UEFA dabei sehr viel größer als bei der FIFA. Die spanische Regierung und der spanische Verband sollen sich mit dem Weltverband abgestimmt haben. Aber real sei die Gefahr von Sanktionen durchaus, so AS-Chefredakteur Aritz Gabilondo auf Cadena Ser.
Die UEFA geht davon aus, dass diese staatliche Einmischung Folgen haben kann. Und die Europäer betonen, dass nicht unbedingt die FIFA Sanktionen verhängen muss, sondern auch sie dazu die Befugnis hätten, etwa indem sie Spanien von der Teilnahme europäischer Wettbewerbe ausschließen. So wie die UEFA das vor einigen Jahren mit Russland gemacht hat. Lange bevor die FIFA dann Russland suspendierte.
Für die Fußballnation, die gemeinsam mit Portugal und Marokko die WM 2030 ausrichten will, wäre das ein Desaster. Sowohl der spanische Fußballverband wie auch der nationale Sportrat halten Sanktionen für ausgeschlossen. Und auch Beobachter sind sich uneins. Natalia Torrente, Redakteurin der Online-Zeitung Relevo.com, hält eine Intervention für extrem unwahrscheinlich. Denn die staatliche Kommission, die in den nächsten Monaten die Geschicke des spanischen Verbands leiten soll, habe bisher weder bestätigte Mitglieder noch konkret umrissene Aufgaben.
Streng genommen handelt es sich nicht um eine Intervention, sondern um eine Art Betreuung, die in den nächsten Monaten das Image des spanischen Fußballverbands verbessern soll. Nicht zufällig heißt die Kommission Kommission zur Normalisierung, Überwachung und Repräsentation. Organisation. Der Nationale Sportrat hätte zwar die Kompetenzen zu einer echten Intervention gehabt, hat darauf aber verzichtet, um keine Anzeige wegen Amtsmissbrauch zu riskieren. Deswegen hat er sich für diese Kompromissformel entschieden.
Die Kompromissformel ist auch ein Versuch, die Dauerquerelen zwischen Regierung und Verband zu beenden. Seit dem Rücktritt von Luis Rubiales führt dessen Vertrauter Pedro Rocha kommissarisch die Geschäfte des spanischen Fußballverbands. Doch gegen Pedro Rocha wird wegen Geldwäsche und Korruption ermittelt. Dem Sportministerium ist er ein Dorn im Auge. Es sei undenkbar, dass der spanische Fußball von jemandem repräsentiert werde, gegen den ermittelt werde, so der Direktor des spanischen Sportrats kürzlich. Rocha bis zu den Neuwahlen im September noch im Amt zu akzeptieren, sei die Kröte gewesen, die die Regierung geschluckt habe, um ihrerseits die Normalisierungskommission durchzusetzen, so Torrente. Doch der Deal scheint nicht ganz aufzugehen. Am Freitag ernannte der spanische Fußballverband Pedro Rocha offiziell zum regulären Verbandspräsidenten. Anfang der Woche will er sein Team vorstellen. Eine gezielte Provokation, sagt Natalia Torrente.
Ha lanzado un órdago porque ahora ya no va a hacer lo que quiera el gobierno.
Die Proklamation von Rocha ist eine regelrechte Herausforderung an den Sportrat. Rocha wird jetzt nicht mehr tun, was die Regierung will. Er hat gesehen, dass der Nationale Sportsrat ihm den Rücken zugewandt hat, als er wegen der juristischen Vorwürfe Unterstützung hätte brauchen können. Mit einem rechtmäßig gewählten Präsidenten wären Neuwahlen im September nicht mehr nötig und die Argumentationsgrundlage für die Einführung einer Normalisierungskommission wird schmäler.
Im Dauerzwist zwischen Nationalem Sportrat und Fußballverbund liegt der Ball nun wieder beim Sportrat. Der könnte nächste Woche entscheiden, Rocha zu suspendieren. Doch das wäre eine weitere Eskalation, die vermutlich auch UEFA und FIFA vergrätzen würde. Die internationalen Fußballverbände haben Spanien eine Frist eingeräumt. Bis Freitag muss der Sportrat Auskunft über die juristischen Grundlagen, die Zusammensetzung und die Kompetenzen der Normalisierungskommission geben. Anschließend wollen die Verbände über mögliche Sanktionen entscheiden.
Drohen dem spanischen Fußballverband die Suspendierungen? Julia Macher hat die Situation für uns ausgelotet. Die deutschen Schwimmer dürften relativ zufrieden sein nach den deutschen Meisterschaften in Berlin. Allen voran Florian Wellbrock und Lukas Mertens. Beide hatten ja vor allem hohe Ansprüche auch an sich selbst. Lukas Mertens will eine Olympiamedaille in Paris. Auch über 200 Meter Rücken wird er dazu eine Chance haben. Das ist bereits sein drittes Olympiaticket, das er sich heute sichern konnte. ARD-Schwimmreporter Lars Becker habe ich kurz vor der Sendung gefragt, ob Lukas Mertens dieses Niveau halten oder sogar zum Saisonhöhepunkt noch steigern kann.
Ja, davon bin ich überzeugt, dass er in Paris noch stärker sein wird. Der hat hier mit herausragenden Weltklasseleistungen absolut überzeugt. Und das auch in dem gesamten Auftritt. Der ist so selbstbewusst, so sicher. Und was er über 200 und 400 Meter Freistil hier in der Berliner Halle, in dem schnellen Berliner Wasser hineingezaubert hat, das war überragend. Über 400 Meter knapp dran am Weltrekord von Paul Biedermann von 2009 in Rom bei der WM damals geschwommen mit den leistungsfördernden Schwimmanzügen und auch über 200 Meter Weltjahresbestzeit. Also der wird in beiden Wettbewerben vorne mit dabei sein. Natürlich ist eine Medaille nicht garantiert, aber er ist für mich der Hoffnungsträger Nummer 1.
Und dazu kommt vielleicht auch noch Florian Wellbrock. Er wollte heute ja nochmal alles geben nach dem verpassten Olympiaticket über 800 Meter Freistil. Hat denn seine Wiedergutmachung auf der 1500 Meter Strecke geklappt?
Ja, das hat funktioniert. Er hat seine 1500 Meter Freistil souverän gewonnen, hat sozusagen zurückgeschlagen nach den für ihn enttäuschenden 800 Metern, wo er ja das Olympiaticket verpasst hat. Das war ein klarer Sieg. Er war schneller als bei seiner Silbermedaille Anfang Februar in Doha. Auch das ein gutes Zeichen, noch deutlich über seinem deutschen Rekord. Aber er hat jetzt eben dieses Ticket nochmal untermauert, das er ja schon aus der Doha-Zeit hatte. Er wird auch starten über 10 Kilometer als Olympiasieger im Freiwasser. So ein bisschen eine Wundertüte, diese 800 Meter, das war schon für ihn auch ein Rückschlag. Aber er war heute erleichtert und glücklich, dass es ihm gelungen ist, über 1500 Meter sein Potenzial ins Wasser zu bringen. Sein Trainer Bernd Berkan hat nochmal bestätigt, es gibt keine physiologischen Probleme. Es ist eher eine mentale Schranke, die ihn da gelegentlich hindert. Und wir hoffen natürlich alle für ihn und mit ihm, dass ihm das in Paris nicht passiert, dass er über 1500 Meter und dann auch im Freiwasser sein Potenzial ausschöpft und möglicherweise wieder wie in Tokio zwei Medaillen holt.
Wie fällt denn insgesamt das Fazit dieser deutschen Schwimmmeisterschaften in Berlin aus? Heiter bis wolkig?
Ja, mehr heiter als wolkig und wenig Regen, eigentlich gar keinen Regen. Ich muss noch eine dritte Person erwähnen, neben Lukas Mertens und Florian Wellbrock. Die kommt auch aus Magdeburg, aus der Trainingsgruppe von Bernd Berghahn. Schwimmt auch lange Freistilstrecken. Isabel Gose, 4 Titel hier geholt. Ab 200 Meter Freistil aufwärts. Sie wird über 400, 800 und 1500 Meter starten in Paris. Sie hat bei der Weltmeisterschaft, da war die Besetzung nicht so gut, ganz klar, 3 Medaillen geholt. Und sie könnte auch in Paris zuschlagen. Da wird die Konkurrenz noch besser sein, sowohl was die Zeiten angeht. Und einige wie Katie Ledecky, der Superstar auf den Langstrecken aus den USA, hatte die WM ausgelassen. Und trotzdem gehört sie für mich zu den Medaillenkandidatinnen. Und dann gibt es ja auch noch unsere Weltmeisterin aus Berlin, Angelina Köhler, 100 Meter Schmetterling in Doha, ihr großer Erfolg. Und auch sie wird dabei sein bei der Musik, bei den Medaillen. Ob es funktioniert, sei mal dahingestellt. Insgesamt 17 Einzelstarter, 6 weitere dabei, die Staffeln auffüllen, vielleicht auch ihren Einzelstart kriegen. Also das ist ein erfreuliches Ergebnis. Die deutsche Mannschaft geht meines Erachtens mit deutlich besseren Aussichten nach Paris, als das vor 3 Jahren in Tokio der Fall war. Da gab es ja im Becken 2-mal Bronze durch Sarah Wellbrock und Florian Wellbrock.
Ein optimistischer Lars Becker war das, der ARD-Schwimmreporter zu den deutschen Meisterschaften in Berlin. Einen Tag nach der Rückkehr des Deutschlandachters in die Weltspitze bewies auch Ruderer Oliver Zeidler Nervenstärke und Stehvermögen. EM-Gold für den 27-Jährigen, der allerdings nur noch die Olympiamedaille im Blick hat, denn die fehlt ihm in seiner Sammlung noch als einzige. Jan Dittjogeit fasst die für den Deutschen Ruderverband vielversprechende EM in Jacket zusammen.
Oliver Zeidler hat nichts anbrennen lassen. Souverän gewann der 27-Jährige die Goldmedaille im Männer-Einer nach einer mal wieder bärenstarken Vorstellung. Nur zu Beginn des Rennens konnte der griechische Olympiasieger Duskos noch gegenhalten, aber Oliver Zeidler zog dann doch vorbei und diktierte das Rennen bis zum Schluss. Für den Münchner ist es das dritte EM-Gold seiner Karriere. Er ist und bleibt der Top-Favorit auf Olympiagold in Paris. Zuvor hatte es am zweiten EM-Finaltag noch Bronze durch den Männer-Doppelzweier und Silber durch Alexandra Föster im Frauen-Einer gegeben. Diese Europameisterschaft sorgt beim Deutschen Ruderverband für etwas mehr Zuversicht im Hinblick auf die Spiele in Paris. Insgesamt 5 Medaillen gab es in den olympischen Klassen. Bei der EM 2023 war es nur eine.
In Kroatien gehen die Judo-Europameisterschaften an diesem Wochenende zu Ende. Dort wollten auch viele deutsche Kämpfer wichtige Qualifikationspunkte für die Olympischen Spiele in Paris im Sommer sammeln. Alexander Gabler gehörte in der Klasse bis 73 Kilogramm dazu. In seinem Kampf gegen Karwan Majidi lag er in Führung, wurde dann aber in der allerletzten Kampfminute disqualifiziert. Statt wichtiger Punkte gab es das Ticket nach Hause und dort habe ich Alexander Gabler vorhin erreicht und ihn gefragt, wie er denn jetzt mit ein paar Tagen Abstand sein Aus bewertet.
Ja, das Ganze trifft es eigentlich schon ziemlich gut. Ich muss sagen, ich bin über die Disqualifikation selbst gar nicht so enttäuscht, wie man sich das im ersten Moment vorstellt. Der ganze Kampf lief schon gar nicht so nach Plan. Ich habe den Kampf relativ gut begonnen, in hohem Tempo, bin dann in die Führung gegangen. Und dann ging der Kampf so ein bisschen aus dem Ruder. Ja. Ich habe nicht mehr meine Linie durchziehen können und bin dann selbst etwas nervös geworden, ne, habe mich nicht mehr an die Vorgaben des Trainers gehalten. Dann kam das eine zum anderen. Und ja, 30 Sekunden vor Schluss, das hat sich eine gute Situation für mich angeboten. Ich dachte, komm, machst du den Deckel drauf, nutzt du aus. Und entsprechend habe ich dann ein bisschen übermütig angesetzt, mich zuerst auf den Kopf gestellt, bevor ich den Gegner geworfen habe und bin deshalb dann entsprechend qualifiziert worden. Wie gesagt, gar nicht so dramatisch meiner Meinung nach die Entscheidung der Disqualifikation. Das ist das Regelwerk, das ist auch in Ordnung. Aber dass ich den Kampf davor schon so aus dem Ruder verloren habe, das ärgert mich auf jeden Fall.
Das muss man wahrscheinlich jetzt verbuchen, unter Erfahrung sammeln und beim nächsten Mal besser, konzentrierter machen. Dieses Diving, was Sie gerade beschrieben haben, Sie haben sich bei der letzten Bewegung auf den Kopf gestellt. Das ist ja eine Bewegung, die verboten wurde, um vor allem Kinder vor schlimmeren Verletzungen, insbesondere am Hals, zu schützen. Also das war tatsächlich dann etwas Übermut?
Ja, meiner Meinung nach das Regelwerk völlig zu Recht auch ausgelegt. Ich finde es immer schwierig zu bewerten bei uns im Profisport. Die Bewegungen sind alle sehr schnell und fließend, ja. Und da möchte ich jetzt nicht sagen, dass es meine Absicht war, mich selbst auf den Kopf zu stellen. Das kommt eben aus dem Bewegungsgefühl heraus. Und ja, ich kann das verstehen, dass das natürlich auch gesundheitsgefährdend ist aber natürlich nie eine Absicht. Völlig aus dem Übermut, ich setze den Deckel drauf, möchte halt den Punkt machen und stelle mich dabei dann aus Versehen zuerst auf den Kopf.
Was bedeutet das denn nun für die anstehenden Olympischen Spiele in Paris?
Ja, das ist eine gute Frage tatsächlich. Bis zur Europameisterschaft war es rechnerisch noch mehr als möglich. Es sind, glaube ich, 700 Punkte gewesen, 800 Punkte, die mir auf die direkte Qualifikation gefehlt haben. Das ist natürlich jetzt alles noch mal ein bisschen schwieriger geworden, da ich so viele Punkte eben liegen habe lassen bei der Europameisterschaft. Jetzt habe ich noch 2 Quali-Wettkämpfe. Rechnerisch ist das noch drin, müsste aber auf jeden Fall bei mindestens einem der beiden in der Finalleistung punkten. Ja, und ich weiß, das ist halt auch bei uns der Sport. Da kann man keine pauschalen Bewertungen oder Schlüsse vorab ziehen. Es ist alles möglich, aber es ist so auf jeden Fall deutlich schwieriger, die Quali nochmal zu holen.
Wie beurteilen Sie denn insgesamt das Niveau dieser Europameisterschaft?
Oh, da muss ich sagen, ich war tatsächlich schon vor der Nominierung etwas überrascht. Das Niveau war deutlich besser als erwartet. Gerade die schon sicher für die Spiele qualifiziert sind. Die meisten Athleten haben das einfach nur nochmal als Vorbereitungswettkampf genutzt. Entsprechend war das Niveau auch schon aus europäischer Sicht einfach wie bei einem olympischen Wettkampf. Sehr hoch.
Sie selbst haben ja gegen Karwan Majidi, einen Kämpfer aus dem Iran, verloren, der vor 4 Jahren nach Schottland kam. Er startet im Team der Geflüchteten des Judo-Weltverbandes. Wie gehen die Athletinnen und Athleten mit den Judokas aus diesen Ländern um?
Ja, ich würde sagen, gerade in unserer Sportart sind wir eine sehr integrative Sportart. Majidi ist ein Beispiel aus dem Iran. Ich kenne auch viele weitere, die aus Krisenregionen wie aus Syrien, aus dem Iran, jetzt auch aus Russland, Ukraine, Konfliktgeflüchtete nach Deutschland kommen, in die Niederlande kommen und über das Judo viel integriert werden. Die IGF hat so ein Programm gestartet, das es auch ermöglicht, Geflüchteten relativ schnell wieder in den Profisport einzusteigen und entsprechend auch die ganze Welttour mitkämpfen können. Und da sind wir doch ein sehr integrativer Sport.
Das heißt, es gibt nur Zustimmung für diese Vorgehensweise des Weltverbandes oder gibt es auch irgendwo Probleme, Hürden, Kritik?
Ja, ich denke, als Sportler sollte man dem allem offen sein und kann sich da, ja, sieht man das aus der sportlichen Perspektive und solange die Möglichkeit haben, da zu starten, ist doch alles super.
Mitte Mai stehen ja in Abu Dhabi die Weltmeisterschaften an. Werden Sie daran teilnehmen, um möglicherweise noch weitere Qualifikationspunkte für Paris sammeln zu können?
Genau. Das ist der letzte Höhepunkt der Olympia-Qualifikation. Momentan bin ich nur für das Mixed-Team-Event nominiert, also für die Veranstaltung des Teams. Bin aber für die Einzelweltmeisterschaft nochmal als Nachrücker dabei. Bedeutet, wenn einer ausfallen sollte, hätte ich möglicherweise nochmal die Chance, da die letzten Punkte zu sammeln. So habe ich momentan nur die beiden Grand Slams in den kommenden 2 Wochen als letzte Olympia-Sammelpunkt-Tournee.
Wie gehen Sie mit dieser Situation um? Spornt Sie das eher an nach dem Motto, jetzt muss ich alles geben und zeigen, um diese Chance auf Paris noch wahrnehmen zu können? Oder setzt Sie das sehr unter Druck?
Oh, das ist eine gute Frage. Da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen tatsächlich. Vor knapp einem Jahr habe ich mich schwer am Ellenbogen verletzt. Über diese Ellenbogenverletzung hinaus wurde diskutiert und spekuliert, dass ich es möglicherweise gar nicht mehr zurückschaffe. Ja. Es wurde ursprünglich mal angesetzt, dass ich über ein Jahr draußen wäre, bin dann nach 6 Monaten zurück auf die Welttournee gekommen. Entsprechend lag die Latte schon sehr hoch, überhaupt nochmal in das Quali-Geschehen einzusteigen. So sehe ich jetzt alles nur noch als Möglichkeit, die mir gegeben wurde und gar nicht mehr der Druck, weil ich meine, es konnte nur besser laufen. So sind das alles nur noch Möglichkeiten und gar nicht mehr so eine krasse Drucksituation. Natürlich will man das Maximale rausholen, aber man muss das alles nur als Chance sehen und als +1, sage ich immer.
Alexander Gabler hofft selbst noch auf die Olympia-Qualifikation. Warum aber auch die verbandsinterne Konkurrenz groß ist und bei den Frauen nur eine Medaillengewinnerin nach Paris fahren darf, erklärt der Judoka noch in einer längeren Interviewversion. Sie wissen, die gibt's in unserer Deutschlandfunk-Audiothek-App. Unterdessen konnte Köln doch noch ausgleichen. In der Nachspielzeit trifft Florian Kainz per Foulelfmeter. Damit ist kurz vor Abpfiff also der Ausgleich geschafft. 1:1 zwischen Mainz und Köln. Spannender konnte die Playoff Finalserie in der deutschen Volleyballliga nicht sein. Der VfB Friedrichshafen führt schon 2 Spiele. Die Berlin Volleys geben aber nicht auf, gleichen aus, sodass es heute zum 5. und alles entscheidenden Showdown kommen musste. ARD-Reporter Nikolaus Hillmann habe ich kurz nach Abpfiff gefragt, wie spannend sich das Spiel der Spiele noch gestaltete.
Also dieses 5. Finalspiel war eigentlich gar nicht mehr so richtig spannend, weil die BR Volleys extrem drückend überlegen waren vor 8.500 Zuschauern in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle zu Berlin. Die haben wahnsinnig viel Druck gemacht über ihre Aufschläge, haben tolle Angriffsaktionen gezeigt und die Friedrichshafener waren extrem beeindruckt von dieser Kulisse und auch von der Stärke der BR Volleys. Das hat man an der Körpersprache der Häfler gesehen und die hatten keine Chance heute, muss man so deutlich sagen.
Neben dem Publikum, was war noch ausschlaggebend für den Berliner Sieg?
Ich glaube, dass die BR Volleys endlich ihren Rhythmus richtig gefunden haben und ihre Stärken zeigen konnten. Da hatten sie an der Finalserie große Probleme, haben ja die ersten beiden Spiele etwas überraschend verloren, haben sich nicht gut in Form gezeigt und dann so ein bisschen endlich den Turnaround geschafft, das 3. und 4. Spiel gewonnen, aber immer wieder Probleme gehabt. Also es war keine Kontinuität, keine Stabilität in dem drin, was die BR Volleys ausmacht, nämlich eine gute Annahme und einen guten Aufschlag zu spielen. Und all das war heute hier im 5. und entscheidenden Spiel da. Da haben sie eines ihrer besten Saisonspiele gemacht. Und da, glaube ich, haben sie sich nochmal richtig zusammengerissen, haben gesagt, so, jetzt wollen wir einmal zeigen, wie gut wir sind. Und das haben sie heute dann gezeigt.
Ja, die Berliner sind damit zum 8. Mal in Serie deutscher Meister, alleiniger Rekordmeister mit 14 Titeln. Was sagt denn diese Dominanz über die Stärke oder eher die Schwäche der Ligakonkurrenz aus?
Na, die Konkurrenz an der Spitze ist besser geworden. Also die Volleyball-Bundesliga verbessert sich wirklich von Jahr zu Jahr. Also es gibt jetzt neben Friedrichshafen und Berlin noch Mannschaften wie zum Beispiel Gießen oder Lüneburg, die aufgebaut haben in den vergangenen Jahren und in den Halbfinalserien schon ernstzunehmende Gegner waren. Also da tut sich ein bisschen was. Der Rest der Liga ist natürlich sehr schwach. Das ist keine Konkurrenz, weder für Friedrichshafen noch für die BR Volleys. Und die Berliner leiden ja auch so ein bisschen darunter seit Jahren, weil sie sagen, im europäischen Vergleich ist das dann zu wenig, wenn es nur Friedrichshafen gibt und dann meinetwegen die beiden von mir eben genannten. Wir brauchen einfach mehr Konkurrenz. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass eben in Berlin und in Friedrichshafen am besten gearbeitet wird. Man hat sich da ein Fundament geschaffen in den vergangenen Jahren und darauf baut man auf und deswegen ist man eben auch so gut. Und das, muss ich sagen, ist ja auch bemerkenswert in so einer Stadt wie Berlin, in der es ja wahnsinnig viel Konkurrenz im Spitzensport gibt, mit Eishockey, mit Handball, mit Fußball, mit Basketball, sich da so zu halten, eine Halle auszuverkaufen und 8-mal hintereinander deutscher Meister zu werden, das verdient, finde ich, ziemlich viel Respekt.
Berlin sicherte sich heute also den Titel in der Bundesliga eine Etage tiefer. Da dominiert der TuS Mohndorf die Liga. Bereits das 3. Jahr in Folge sicherte sich der Verein Platz 1 und wird dennoch nicht aufsteigen. Matthias Mehlhus weiß, was dahinter steckt.
Mohndorf, Meister der Saison 2023-2024.
Der Jubel ist groß. Das Team vom TuS Mohndorf streckt den Meisterpokal der 2. Volleyball-Bundesliga Nord in die Höhe. Direkt nach dem 3:0 gegen Kiel ordnet Teammanager Klaus Uttke die Meisterschaft ein.
Grundsätzlich ist es schon eine Sensation, dass wir in der 2. Bundesliga mit unseren bescheidenen Mitteln Meister geworden sind. Und Sichtweise ist ganz klar, wer es sportlich geschafft hat, der hat es auch verdient, in der nächsthöheren Liga zu spielen. Und bei uns hieß es halt 1. Bundesliga.
Aber auch nach dem 3. Zweitligatitel in Folge wird das Team vom TuS Mohndorf nicht in der 1. Liga spielen. Die Anforderungen an den Verein sind zu hoch. Neben einer ausreichend großen Spielhalle braucht es außerdem einen speziellen Vinylboden, der bei Spielen extra verlegt wird. Die Heimmannschaft muss den Gästen auf diesem Boden bereits einen Tag vorher ein Training anbieten können. Das scheint utopisch, denn die Hartberghalle in Bonn, Mohndorfs Heimspielstätte, ist durch den Schulbetrieb tagsüber anderweitig belegt. Und erschwerend kommt auch noch hinzu, es fehlt das Geld.
Finanziell sind wir reine Amateure, auch wenn wir den Aufwand eines Profis betreiben, Training, Spielbetrieb und so weiter.
Bestätigt Mohndorfs Teammanager Klaus Uttke. Die Volleyballabteilung in Mohndorf hat durch Sponsorengelder und andere Einnahmen wie Ticket- und Merchandising-Verkäufe gerade einmal einen höheren 5-stelligen Betrag zur Verfügung. Um in der 1. Liga mitzuhalten, reicht dieses Budget nicht. Früher war die Schwelle in die Bundesliga ein Etat im mittleren bis höheren 6-stelligen Bereich. Mittlerweile brauchen Aufsteiger nur noch 300.000 Euro aufwärts, laut Daniel Sattler, dem Geschäftsführer der Volleyball-Bundesliga. Neben den finanziellen Problemen müssen aber auch andere gelöst werden. In den Vereinen fehlen bessere Infrastrukturen und ein belastbares Management. Die Volleyball-Bundesliga klagt bereits seit Jahren über zu kleine Ligen und fehlende Mannschaften. In der Saison 2022-2023 spielten bei den Herren nur 9 Teams erstklassig. Bei den Damen werden es in der kommenden Saison voraussichtlich sogar weniger sein. Viel zu wenig für einen abwechslungsreichen Ligabetrieb und eine große Vermarktung. Die Liga hat deshalb reagiert. Die Lizenzanforderungen für neue Aufsteiger gesenkt und Unterstützungsprogramme bereitgestellt. Nach Angaben von Liga-Geschäftsführer Daniel Sattler sieht diese Hilfe wie folgt aus.
Die Zukunft der Liga, aber auch jedes einzelnen Standorts, entscheidet sich vor Ort an den Machern bei ganz unterschiedlichen Rahmenbedingungen. Und dort, glaube ich, gilt es anzusetzen, dass wir versuchen, diese Personen zu identifizieren, diese Personen zu unterstützen, den Weg dann zu gehen.
Die gesenkten Anforderungen haben gleich 4 Vereine im Herrenbereich den gemeinsamen Aufstieg in die erste Liga möglich gemacht. Nach der ersten Saison stellt Liga-Geschäftsführer Sattler fest,
die vermeintliche Zweiklassengesellschaft hat sich zwar später im Tabellenbild auch so zurechtgeruckelt, aber das, was wir in den Hallen gesehen haben, was auch die Leidenschaft der Clubs vor Ort war, wirklich eine sehr, sag ich mal, belebende Saison.
Die neuen Standorte sollen jetzt vor allem nachhaltig gefördert werden. In den ersten 2 Jahren gibt es für sie keinen Abstieg. Für den VC Bitterfeld-Wolfen um Geschäftsführer Lukas Thielemann war das ein Grund, diesen Schritt zu gehen.
Zuvor wäre es einfach immer wirtschaftlicher Selbstmord gewesen, weil du gewusst hättest, du steigst auf und hast keine Chance und steigst wieder ab. Und dann weißt du halt, dann kann ich auch gleich in der zweiten Liga bleiben und riskiere nicht alles.
Neben Bitterfeld-Wolfen folgten auch die Teams von Dachau, Karlsruhe und Freiburg in die erste Bundesliga. Obwohl einige dieser Vereine für Zweitliga-Verhältnisse bereits finanziell gut aufgestellt waren, brauchte es neue Sponsoren und eine Erhöhung der vorhandenen Unterstützung. Laut Thielemann verursachen Ausgaben für die Spieler bereits Kosten in einem 4-stelligen Bereich. Und zu diesem Zeitpunkt hat der Verein immer noch keinen Euro direkt ausgezahlt. Mit dem verbleibenden Budget müssen beispielsweise Lizenzen und Auswärtsfahrten bezahlt werden. Es wird gespart, wo es nur geht. Die meisten Jobs seien weiterhin unbezahlt, trotz der gesteigerten Professionalität. Lukas Thielemann, Geschäftsführer von Bitterfeld-Wolfen, betont,
der Großteil der Arbeit beruht auch weiterhin auf Ehrenamt. Das muss man so deutlich sagen. Das ist aber auch nichts, was ein Alleinstellungsmerkmal von uns ist im Vergleich zu anderen Erstligisten.
Um dieses Problem dauerhaft zu lösen, rät Daniel Sattler deshalb auch,
unsere Empfehlung ist halt auch da, jetzt die Investitionen vor allen Dingen in die Vertriebs- und Marketingstrukturen zu investieren, weil ganz klar ist, ohne diese, sag ich mal, strukturellen Voraussetzungen wird es nicht gelingen, Standorte zu entwickeln. Wer weiter nur quasi auf den schnellen sportlichen Erfolg setzt, der läuft immer Gefahr, glaube ich, dass er sich auch wirtschaftlich übernimmt.
Sattler möchte es schaffen, weitere Rahmenbedingungen und eine gute Organisation zu etablieren und hofft,
dass ein geregelter Auf- und Abstieg wie in allen anderen Sportarten auch im Volleyball selbstverständlich wird.
Die gesenkten Anforderungen reichen noch nicht aus für betroffene Vereine wie Mondorf. Sie sind auf neue Sponsoren und weitere Senkungen der Aufstiegshürden angewiesen. Weitere Eingeständnisse plant die Liga allerdings nicht, verrät Daniel Sattler. Gewisse Ansprüche wie ein einheitlich ausgerollter Vinylboden sollen also bleiben. Vor allem für die Vergleichbarkeit auf internationalem Niveau. Und somit bleibt der Aufstieg am Ende dann doch wieder eins. Vor allem eine Frage des Geldes.
Und hier habe ich noch Ergebnisse aus der Handball-Bundesliga der Männer vom 30. Spieltag. Stuttgart gewinnt gegen Hamburg 35-26 und der Bergische HC bezwingt Erlangen mit 28-25. In der Champions League der Frauen im Viertelfinal-Hinspiel gewinnt Bietigheim 30-26 gegen den dänischen Club Odense. Und in der Basketball-Bundesliga unterliegt Vechta, Würzburg mit 87-89, Braunschweig bezwingt Alba Berlin mit 90-81 und Oldenburg schlägt Hamburg 107-92. Die Basketballerinnen von Alba Berlin, die haben übrigens ihre erste Chance auf den Gewinn des Meistertitels vergeben. In Spiel 4 der Finalserie bei Titelverteidiger Keltern verloren sie 55-64. Jeden Tag einen Marathon laufen, einen Monat lang, das macht insgesamt über 1300 Kilometer aus. Und genau diese Strecke ist Extremläufer Simon Fischer gerannt. Start am Bodensee, über Koblenz bis nach Berlin zum Brandenburger Tor. Und warum das Ganze? Um auf den globalen Wassermangel hinzuweisen. Bei diesem Blue Run hat der 40-jährige Familienvater viel gesehen, viel erklärt, viel erlebt. Und er erinnert sich auch noch an den einen Streckenabschnitt, der ihm besonders schwer gefallen ist.
Ja, tatsächlich war das hier an meiner Heimat entlang am Rhein die Etappe, wo ich meine Familie besucht hatte und wir ein Geschenk aus dem Kindergarten mitgebracht hatten, Magen-Darm wieder. Und war aber die einzige Chance, meine Familie zu sehen, aber das habe ich dann auch mitgenommen. Und da habe ich dann die Etappe nach Koblenz, das waren so 56 Kilometer, konnte ich nichts essen und habe dann irgendwie mit 3 Bananen diese Etappe bestritten, wo ich eigentlich eher so 5000 Kalorien gebraucht hätte. Das war dann schon eher zäh.
Das heißt, Sie haben sich auch angesteckt und mussten dementsprechend kürzer treten, buchstäblich.
Genau, aber ich hatte hier gute Freunde dabei, die mit mir gelaufen sind. Die haben mich da echt gut durchgebracht. Und habe dann auf dem Weg hat noch eine Dame von der Lorelei-Touristik gerufen und hat mir einen Tee, noch einen basischen Tee vom Balkon gereicht und bin da bestens versorgt worden. Und da haben sich alle viel Mühe gegeben, dass ich das dann auch geschafft habe noch.
Gab es denn dennoch Momente, an denen Sie beispielsweise ans Aufhören oder gar an Abbruch gedacht haben?
Nee, überhaupt nicht. Also davon war ich wirklich weit entfernt. Also zum einen ist man natürlich jetzt auch irgendwie in der Öffentlichkeit. Das schafft natürlich auch nochmal so einen gewissen Druck, sage ich mal. Und wir hatten das alles durchgetaktet. Aber so vom Mentalen her war es auch gar nicht die Gesamtstrecke, sondern es war jeder Tag für sich quasi so ein Lauf. Also es war jetzt wirklich in Etappen aufgeteilt und die einzelnen Läufe waren dann nochmal immer von Station zu Station, also von Verpflegungspunkt oder von Supermarkt zu Supermarkt. Und deshalb waren die Distanzen immer überschaubar, die ich so im Kopf hatte. Und das war jetzt nie, ich muss jetzt noch 1000 Kilometer laufen, sondern es waren immer so um die 20 Kilometer, die ich noch laufen musste. Und dann ging das immer ganz gut von der Hand eigentlich.
Was hat Sie denn überhaupt angetrieben, durchzuhalten und diese Wahnsinnsstrecke zu bewältigen?
Also im September sind wir wiedergekommen und die 2 Jahre davor habe ich in Kenia gearbeitet für den Weltfriedensdienst und habe dort gesehen, wie Menschen reagieren, wenn kein Wasser mehr zur Verfügung ist. Dort gab es eine Dürre seit 2018, hat es im Norden Kenias nicht nennenswert geregnet. Und wir haben dort in Konflikten gearbeitet, die durch mangelndes Wasser oder mangelndes Weideland zustande gekommen sind. Und das hat mir schwer zu denken gegeben und habe dann aber auch festgestellt, dass tatsächlich in Deutschland wir auch gar nicht so wasserreich sind, wie wir denken und dass wir in den letzten Jahren ganz viel Grundwasser verloren haben und dadurch, dass die Erde sich erwärmt, werden die Böden immer trockener und wenn es dann regnet, dann fließt das Wasser schneller ab, weil die Böden das Wasser einfach nicht so gut aufnehmen können und dadurch füllen sich die Grundwasserspiegel immer langsamer auf. Und das habe ich gemerkt, ist vielen nicht bewusst. Das heißt, also der Grund des Laufs war einmal, darauf aufmerksam zu machen und aber auch irgendwie ein bisschen mit Positivität Leute zu inspirieren, ihren Wasserkonsum erstmal anzuschauen und zu gucken, wo brauche ich denn am meisten Wasser und dann zu gucken, was kann ich dran ändern.
Und wie haben Sie diese Botschaft während dieses Blue Runs transportiert und an die Menschen gebracht?
Also wir haben einmal auf Instagram viele Videos gemacht, wo wir viele Leute erreicht haben. Und dann war tatsächlich auch das Medieninteresse sehr hoch. Also ich habe viele Fernsehauftritte jetzt gehabt und wir hatten Veranstaltungen auf dem Weg in Konstanz, in Freiburg, in Bonn und dann die große Abschlussveranstaltung in Berlin, die gut besucht waren, wo es dann auch noch einen Livestream gab, wo viele Leute im Livestream zugeguckt haben. Ja, also hätte ich es mir ausmalen können, ich hätte es nicht besser malen können.
Wie haben denn die Menschen, die Sie auf Ihren Marathonläufen getroffen haben, eben bei diesen Vorträgen oder auch am Wegesrand reagiert?
Also es gab 2 unterschiedliche Reaktionen. Einmal zum Sportlichen, da waren alle total begeistert und mit Laufen kann ja auch irgendwie jeder was anfangen. Jeder ist schon mal irgendwie gejoggt oder hat sich zumindest irgendwie so körperlich schon mal betätigt und kann deshalb so ein bisschen einschätzen, was es so heißt, 40, 50 Kilometer am Tag zu laufen. Und dann natürlich die Reaktion auf das Wasser. Und da habe ich festgestellt, dass vielen Menschen nicht bewusst ist, wie viel Wasser zum Beispiel in der Fleischproduktion steckt, wie viel Wasser in der Textilproduktion steckt und so weiter. Und dass viele Menschen halt nur vom Wassergebrauch sprechen, von dem Wasser, was aus dem Hahn kommt, was man jetzt zum Duschen und für die Toilettenspülung braucht. Da habe ich dann halt gemerkt, dass viele Dinge, die jetzt, wenn wir jetzt auf den globalen Aspekt gucken mit dem Wasserverbrauch, wenn wir uns da engagieren und zum Beispiel mal an einem Tag uns auf Hülsenfrüchte zum Beispiel fokussieren und das tut dem Körper gut, weil also ich ernähre mich auch fast komplett pflanzlich und meine Entzündungsraten sind unheimlich runtergegangen. Das hohe Pensum an Training und Laufen konnte ich, glaube ich, nur vollbringen, weil ich mich pflanzlich ernähre. Also es tut mir selber gut und ist aber natürlich auch nochmal ein Riesenerfolg für die Umwelt, weil also ein Burger zum Beispiel Der braucht so viel Wasser, da könnte man 3 Monate von duschen.
Planen Sie schon die nächsten Aktionen?
Ich habe so verschiedene Sachen in Aussicht. Also ganz viele Leute wollen, dass ich Vorträge halte. Jetzt bei integrativen Läufen bin ich jetzt angefragt worden, da Impulsvorträge zu halten. Dann habe ich noch ein Projekt im Hinterkopf. Das ist jetzt noch recht weit weg, aber ich habe auch eine Ausbildung als Sterbebegleiter gemacht und habe mich da viel mit dem Tod beschäftigt. Und das war für mich persönlich ganz wichtig, um zu wissen, wie man lebt und wie man ein gutes Leben führt, glaube ich, ist es super wichtig zu realisieren, dass man sterben wird. Also dann kriegt alles so eine gewisse Wertigkeit. Und meine Idee war dann quasi, einmal um die Welt zu laufen und Menschen auf Palliativstationen zu fragen, was war im Leben wichtig, was hättest du gern mehr gemacht, was hättest du gern weniger gemacht, was sind deine Tipps für die Jugend, für Menschen, die jetzt höchstwahrscheinlich noch länger leben, und da so in ganz verschiedene Kreise zu gehen, verschiedene Religionen, zu Indigenen, und da die Leute zu fragen, hey, was glaubt ihr ist wichtig im Leben, um zu dem Punkt von vorhin zurückzukommen. Was ist wichtig im Leben? Konsum einzuschränken, ist, glaube ich, eine Wertevorstellung fürs Leben ganz wichtig.
Simon Fischer ist Extremläufer. Ich habe mit ihm über seinen Blue Run und kommende Projekte auch noch ausführlicher gesprochen, zu finden in unserer Audiothek. Und unterdessen hat es den Abpfiff in Mainz gegeben. In der Bundesliga-Partie gegen Köln hat Stefan Kersthold das 1:1 zusammengefasst.
Keinen Sieger gab es in diesem Abstiegskrimi zwischen dem FSV Mainz 05 und dem 1. FC Köln. Am Ende steht es 1:1 dank Florian Kainz. Der verwandelte kurz vor dem Ende einen Foulelfmeter zum 1:1 Endstand. Barrero, der Luxemburger, hatte kurz vor der Pause die Mainzer in Führung gebracht. Dann hat Luca Waldschmidt den Ausgleich auf dem Fuß gehabt, verwandelte aber seinen Foulelfmeter in der 48. Spielminute nicht, setzte den Ball rechts am Pfosten vorbei. Dann große Chancen für den 1. FC Köln zum Ausgleich, ehe dann Florian Kainz zum 1:1 Endstand per Foulelfmeter traf. Schneckenrennen im Abstiegskampf, die Kölner weiter 5 Punkte hinter dem Relegationsplatz. Auf dem steht jetzt der FSV Mainz 05.
In letzter Zeit ändern immer mehr Sportvereine ihre Regeln und schließen Transgender-Athletinnen von der Frauenwertungskategorie aus. Weil sie körperliche Vorteile gegenüber Cisgender, also biologischen Frauen, haben, so die Argumentation der Verbände. Jetzt sorgt aber eine neue Studie für Aufsehen, weil sie genau diese These auf den Prüfstand stellt. Raphael Späth hat sich damit beschäftigt.
Haben Transgender-Athletinnen ein geringeres Sprungvermögen, eine geringere Lungenkapazität und dadurch auch weniger Ausdauer als Cisgender, also biologische Frauen? Darauf deuten zumindest die Ergebnisse einer Studie der University of Brighton in Großbritannien hin. Es ist die erste größer angelegte Studie, die an Transgender-Athletinnen durchgeführt wurde und jetzt die Annahme in Frage stellt, dass diese Sportlerinnen auch nach der Hormontherapie signifikante körperliche Vorteile haben. Blair Hamilton hat an dieser Studie mitgewirkt.
Ich glaube nicht, dass die Studie uns eine endgültige Antwort liefert, ob Transathletinnen definitiv Vorteile oder Nachteile haben. Aber die Ergebnisse sind zumindest ein Warnsignal dafür, Komplettausschlüsse einzuführen, ohne dass wir eine endgültige Antwort auf diese Frage haben.
Die Studie, die im British Journal of Sports Medicine veröffentlicht wurde, vergleicht Werte von Transgender- und biologischen Athletinnen und Athleten, die mindestens 3-mal in der Woche trainieren, in allen möglichen Sportarten. Es ist eine Querschnittsstudie, was auch bedeutet, dass die teilnehmenden Sportlerinnen und Sportler nur 1-mal getestet wurden. Eine Stichprobe quasi mit Transgender-Athletinnen, die im Durchschnitt schon 6 Jahre lang hormonunterdrückende Mittel zu sich genommen haben.
Es ist toll, dass sie Fitnesstests an Transmenschen durchführen,
findet der schwedische Physiologe Tommy Lundberg.
Leider ist es eine Querschnittsstudie. Dadurch gibt es also keine Möglichkeit, um festzustellen, wie viel Einfluss die Hormontherapie auf die Ergebnisse hatte, weil jeweils nur 1 Wert gemessen wurde. Dazu kommt noch, dass die Gruppen nicht gut aufeinander abgestimmt sind. Es ist also unmöglich herauszufinden, welchen Effekt die Hormonunterdrückung auf die Ergebnisse hatte.
Die Studie zeigt auch, dass Transgender-Athletinnen gewisse körperliche Vorteile wie zum Beispiel Griffstärke gegenüber biologischen Frauen behalten. Zu diesem Ergebnis kamen in der Vergangenheit auch andere Studien, die an Nicht-Athletinnen durchgeführt wurden. Tommy Lundberg findet, dass die neue Studie deshalb nicht dazu verwendet werden sollte, um die Regularien von Sportverbänden jetzt zu überarbeiten.
Nein. Das ist nicht der Grund, weshalb wir die Studie überhaupt gemacht haben,
sagt Blair Hamilton von der University of Brighton.
Es ging uns darum, zuerst einmal Transgender-Athletinnen und Athleten generell zu verstehen. Wir haben inzwischen all diese Sportverbände, die Regularien aufstellen, ohne dass es wissenschaftliche Daten zu Transgender-Sportlerinnen gibt. Und wir haben jetzt erstmal erste Daten zur Verfügung gestellt, um den Transgender-Athleten generell besser zu verstehen.
Mitfinanziert wurde die Studie vom Internationalen Olympischen Komitee, das erst vor kurzem seine Richtlinien für die Inklusion von Transgender-Athletinnen und Athleten angepasst hat. Statt feste Richtwerte für zum Beispiel Testosteron im Blut vorzugeben, hat das IOC Leitlinien aufgestellt, an denen sich Sportverbände orientieren sollten. Diese Leitlinien seien aber höchst problematisch, weil sie wissenschaftliche Fakten komplett ignorieren, behaupten 26 Akademikerinnen und Akademiker in einem Positionspapier letzten Monat. Einer davon, der Schwede Tommy Lundberg.
Sie haben sehr lose Prinzipien. Das IUC spricht zum Beispiel davon, dass bei Transpersonen kein natürlicher Vorteil vorausgesetzt werden darf. Aber das geht ja gegen den Grundgedanken einer Frauenkategorie im Sport. Die existiert ja nur, weil es eine biologische Realität ist, dass Männer durchschnittlich muskulöser, größer und breiter sind und dadurch viele physische Vorteile gegenüber Frauen haben, die im Sport entscheidend sind.
A lot in sport.
Aus Sicht von Tommy Lundberg existieren momentan auch genug Studien, die beweisen, dass Transfrauen auch nach der Hormontherapie noch deutliche Vorteile gegenüber biologischen Frauen haben.
Ein weiteres großes Problem ist, dass das IOC die anderen Athletinnen nicht als einen der Hauptstakeholder mit einbezieht. Wenn Sie von Stakeholdern in dieser Debatte sprechen, dann werden da Transgender-Athletinnen genannt, aber die anderen weiblichen Sportlerinnen werden nicht beachtet.
As a key stakeholder in this debate.
Dass aktuelle Leistungssportlerinnen der Inklusion von Transgender-Athletinnen nicht unbedingt positiv gegenüberstehen, zeigt eine aktuelle Umfrage der Swansea-Universität. Von den 175 aktiven und ehemaligen Leistungssportlerinnen, die befragt wurden, waren knapp 58% der Meinung, dass Transgender-Athletinnen aus der Frauenklasse ausgeschlossen werden sollten. Allerdings variieren die Antworten teilweise stark, erklärt Andy Harvey, der an der Studie mitgewirkt hat.
Athletinnen, die in einem Kontaktsport aktiv sind, waren viel häufiger für einen Ausschluss von Transgender-Athletinnen als Sportlerinnen aus Präzisionssportarten, wie zum Beispiel Bogenschießen.
Was die Umfrage aber auch gezeigt hat,
sogar Athletinnen, die für den Ausschluss von Transgender-Frauen sind, glauben paradoxerweise, dass jeder Sport offener für Transgender-Athletinnen sein muss. Das ist also ein Spannungsverhältnis. Auf einer abstrakten Ebene zu sagen, ja, Sport muss inklusiver sein, aber wenn es dann um eine direkte Konkurrenz geht, dann will ich nicht, dass sie gegen mich antreten.
Was bei Fragen rund um die Inklusion von Transgender-Athletinnen Klarheit schaffen könnte, wären weitere Studien mit Transgender-Sportlerinnen, die genau untersuchen, wie sich die Hormontherapie auf die körperliche Leistungsfähigkeit im Sport und im nächsten Schritt dann in speziellen Sportarten auswirkt. Genau das will Blair Hamilton näher erforschen. Die Querschnittsstudie, die jetzt veröffentlicht wurde, war demnach nur der Startpunkt.
Für eine Nischensportart wie Snooker sind die Einschaltquoten bemerkenswert. Vor allem die Weltmeisterschaft in Sheffield im Crucible Theatre ist zu einem Magneten für die Fangemeinde geworden. Doch auch im Snooker lockt das Geld, vor allem Geld aus Saudi-Arabien, und das könnte bald zum Ende der traditionellen WM in Sheffield führen. Matthias Friebe berichtet.
Es ist seit 1977 jedes Jahr dasselbe. Ende April verwandeln sich Sheffield und das altehrwürdige Crucible Theater zum Mittelpunkt der Snookerwelt.
Tradition, die liegt im Crucible. Das ist ja Disneyland für Snooker-Fans und Snookerspieler.
Bezeichnet das Snooker-Bundestrainer Thomas Hein. Ausnahmezustand für Sheffield weit über das Theater hinaus.
Da brummt's in der ganzen Stadt,
erzählt Rolf Kalb im Deutschlandfunk Sportgespräch.
Es gibt den Tudor Square vor dem Crucible Theater. wo Großbildleinwände hängen, wo dann in der Sonne Leute sitzen, die kein Ticket mehr bekommen haben und sich da auch Snooker anschaut und, und. Man kann dem Thema Snooker in der Stadt Sheffield in diesen 17 Tagen nicht entgehen.
Seit über 20 Jahren kommentiert Kalb für Eurosport die WM, ist zur deutschen Snooker-Stimme geworden. Dieses Jahr ist seine letzte WM, dann hört er auf.
Die Weltmeisterschaft ist natürlich auch der absolute Höhepunkt im Snooker, ja. Und von da hat das auch für mich in meiner beruflichen Karriere, aber eben auch in meinem Leben eine besondere Rolle gespielt.
Kalb hat in all den Jahren aber nie aus dem Crucible selbst kommentiert. Es ist einfach zu klein. Gerade einmal 2 Sprecherkabinen gibt es. Zu klein? Das größte Problem der WM in Sheffield, in einem kleinen Theater mit gerade einmal 980 Sitzplätzen. Und deshalb könnte die WM bald woanders stattfinden. 2027, zum 50. Jubiläum der WM in Sheffield, läuft der Vertrag aus. Barry Hearn, Manager und Promoter-Urgestein, vor allem für Snooker und Darts, baut in der BBC vor.
Ich tue absolut alles, um in Sheffield zu bleiben. Aber?
Und dieses Aber ist ein großes für den Mann, der lange den Weltverband anführte und jetzt immer noch Chef des Mehrheitseigners der World Snooker Tour ist. Man brauche eine neue Arena in Sheffield mit mehr Plätzen. 2500 bis 3000 Plätze müsse die haben, so Hearn.
Wenn sie das machen, bleiben wir. Wenn nicht, dann sagen sie uns, dass wir nicht erwünscht sind. Das ist also nicht mein Problem.
Das ist ja nicht das erste Mal. Immer wenn Verträge zu Ende gehen, da Barry Hearn auch in seiner aktiven Zeit als Chairman da mal Sheffield motivieren wollte.
Erklärt Bundestrainer Hein, aber dieses Mal scheint es anders zu sein.
Zumindest mit Ronnie O'Sullivan, da ja schon ein kleines Zugpferd vorgespannt worden ist, da wird es doch ein bisschen konkreter, denke ich.
Der Superstar der Szene, der 7-fache Weltmeister, ist weit über Snookerkreise hinaus bekannt. Für ihn ist das Theater zu sehr in die Jahre gekommen. Er vermisst einen wirklichen Rückzugsort, fühlt sich in der Vorbereitung gestört durch die Massen von Fans, die ihm schon beim Ankommen dort begegnen.
In Sheffield kannst du es nicht verhindern und deshalb ist es für mich auch kein brillanter Ort.
Dass O'Sullivan diese Töne anschlägt, hat gewiss auch damit zu tun, dass er seit kurzem Snooker-Botschafter Saudi-Arabiens ist. Der Wüstenstaat hat nach vielen anderen Sportarten auch die vor allem im britischen und asiatischen Raum beliebte Billard-Variante für sich entdeckt. Snooker-Vermarkter Barry Hearn kokettiert auch direkt mit einer Austragung am Golf.
Warum bringen wir das Crucible nicht in die ganze Welt und spielen in einem Jahr in Saudi-Arabien, dann ein Jahr in Peking und dann auch ein Jahr in Sheffield?
Dieses Thema wird in der Snooker-Szene hochemotional diskutiert. Sean Murphy, Weltmeister von 2005, sagte dem britischen Branchendienst Sporting Live:
Ich möchte für immer hier bleiben. Es ist sehr besonders hier. Aber es kann nicht so bleiben wie jetzt. Es ist unser größtes Turnier in unserer kleinsten Halle.
Die 980 Tickets für insgesamt 46 Sessions während der WM sind binnen Minuten ausverkauft. 10-mal so viele Tickets könnten die Veranstalter verkaufen. Welchen Weg die WM auch nehmen wird, Snooker soll sich globaler orientieren, soll mehr Preisgelder generieren für die Spieler. Tradition hin oder her, so vermarkter Hearn in der BBC.
It's all about money. Alles dreht sich ums Geld. Gewöhnen Sie sich daran. Die Welt verändert sich und, sorry, ich bin kein Dino, der sich nicht mitverändert.
Das unterstreicht auch der deutsche Bundestrainer Thomas Hein. Die Preisgelder sind das Thema. Inzwischen wird bei der WM zwar gut verdient, aber gerade die Spieler unterhalb der absoluten Weltklasse brauchen mehr Sicherheiten für eine Karriere am Tisch.
Tradition kann Stillstand sein. Stillstand kann dann auch sich schlecht auswirken. Ich finde, dass der Sport sich noch nicht so globalisiert hat, wie es eigentlich sollte.
Bis 2027 läuft noch der Vertrag im Crucible. Die Debatten laufen weiter heiß. Nicht mehr aktiv dabei sein wird dann Kommentator Rolf Kalb, der im Deutschlandfunk Sportgespräch noch einmal schwärmt vom besonderen Flair des Theaters.
Was in den TV-Bildern nicht so deutlich wird, ist, wie nah die Zuschauer auch an den Tischen sind. Also im Prinzip können die aus der ersten Reihe den Spielern ins Queue reingreifen, so nah sind die da. Und das sorgt natürlich für eine ganz besonders intensive Atmosphäre.
Tja, für Rolf Kalb übrigens ist diese WM also die letzte. Als TV-Kommentator nach über 3 Jahrzehnten ist das Finale am 6. Mai auch sein persönlicher Schlusspunkt. Kurz vorher hat Matthias Friebe noch ausführlich mit dem Billard-Experten gesprochen. Das Sportgespräch gibt's ab 23.30 Uhr hier in diesem Programm oder nachher in unserer Audiothek-App. Das war's mit Sport am Sonntag hier im Programm. Wir haben aber noch viel mehr zu bieten, eben in unserer App, in unserer Audiothek, da gibt's Podcasts und Themen zum Sport. Danke fürs Zuhören dort und auch hier im Namen des gesamten Teams sagt Astrid Rawohl.